Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Herzlich willkommen beim Info vom Freitag, dem 16. Mai auf Radio Bern. Das sind unsere Themen. Heikle Kampfjet-Beschaffung kann einem Bundesrat den Kopf kosten. 50 Jahre vor der Gripenabstimmung erlebte die Schweiz die sogenannte Mirage-Affäre. Und
hier erlebe ich eben dieses gewünschte Biotop, wo jeder Einzelne, jede Einzelne sich so eingeben soll, wie sie auch kann und will. Und dass wir die kleinsten Detailentscheidungen wie die wichtigsten wegweisenden Entscheide einfach immer gemeinsam treffen.
Auch ein Betrieb kann anarchistisch organisiert sein. Der fünfte und letzte Teil unserer Anarchismus-Serie führt uns in die Druckerei der Berner Reitschule. Und zu guter Letzt noch dies.
Wie bewegst du dich gerade? Gehst du mit den Händen in den Taschen? Schlendere mal. Renne. Wie verändert sich dabei deine Wahrnehmung der Umgebung? Fügst du dich, ohne zu überlegen, dem vorgegebenen Pfad durch die Stadt? Oder findest du auf einmal neue Wege und Dinge, die du noch nicht gesehen hast?
Das sind die Worte einer Sozionautin von der Social Space Agency. Sie und ihre Kolleginnen erforschen den sozialen Raum und wollen eine kreativere und unkonventionellere Stadt schaffen. Am Mikrofon begrüßt Michael Spahr.
Rabe Info 95,6.
Und jetzt hat Annik Wangler die Nachrichten des Tages.
Indien steht ein Regierungswechsel bevor. Die Oppositionspartei BJP hat bei der Auszählung der Wahlresultate die Nase vorn. Die aktuell regierende Kongresspartei räumte ihre Niederlage bereits ein, wie diverse Medien berichten. In knapp mehr als der Hälfte der ausgezählten Wahlkreise liegt die hindu-nationalistische Partei BJP vorne. Auch im Parlament hat die Partei die Mehrheit der Sitze gewonnen. Vor allem die muslimische Bevölkerung fürchtet sich vor religiös motivierter Gewalt. BJP-Spitzenkandidat Narendra Modi steht unter Verdacht, schon in der Vergangenheit gegen Muslime gehetzt zu haben. Bei Ausschreitungen vor 2 Jahren starben rund 2000 Muslime. Mit 66% war die Wahlbeteiligung so hoch wie nie in Indien. Die Abstimmung in der größten Demokratie der Welt dauerte rund 5 Wochen. Große Protestwelle in Brasilien. Mit brennenden Blockaden demonstrierten Tausende gegen die milliardenhohen Ausgaben für die Fußball-WM. Dies berichten diverse Medien. Vor allem in der WM-Eröffnungsstadt Sao Paulo kam es zu Tumulten. Die Polizei setzte Tränengas ein, um die Demonstration zu beenden. Die Forderungen sind vielseitig. Obdachlosenverbände fordern bezahlbare Wohnungen. Lehrerinnen und Lehrer wollen bessere Arbeitsbedingungen. Laut Regierungsangaben investiert sie knapp 11 Milliarden Franken in die Weltmeisterschaft. Etwas mehr als 80% stammt aus öffentlichen Mitteln. Das Geld fließt vor allem in den Ausbau des Nahverkehrs in WM-Stadien und Flughäfen. Schweizer Versicherungen überzeugen wenig in Sachen Klimaschutz. Das ergibt eine Umfrage von Actares, den Aktionärinnen und Aktionären für nachhaltiges Wirtschaften. Die befragten Versicherungen wüssten zwar, wie wichtig klimabewusstes Anlegen im Kampf gegen die Klimaerwärmung sei. Trotzdem ermittle keines der Unternehmen den eigenen CO2-Fußabdruck. Actares fordert die Versicherungen auf, sich mehr um die Nachhaltigkeit zu kümmern, wenn sie ihre Milliarden investieren. Der Druck auf Schweizer Goldraffinerien wächst. Die Goldförderung in Peru verletze Umwelt- und Menschenrechte. So die Vorwürfe einer peruanischen Aktivistin vor der UNO. Die peruanische Goldproduzentin Minera Yanacocha plant eine weitere Mine. Deshalb fürchtet die Aktivistin Maxima Acuña um ihr Grundstück. Und um ihr Leben. Ende Januar erhielt sie Morddrohungen, weil sie sich gegen die Vertreibung von ihrem Grundstück wehrt. Das berichtet die Organisation Gesellschaft für bedrohte Völker. Laut der Menschenrechtsorganisation könne die Schweiz hier nicht wegschauen. So sei die Tessiner Raffinerie Val Gambi Hauptkäuferin von diesem Gold. Sie könne mitreden, unter welchen Bedingungen das Gold in Peru abgebaut werde. Verbindliche Regeln für die Rohstoffbranche lehnt die offizielle Schweiz nach wie vor ab. und überlässt es damit den Unternehmen, welche Standards sie bei den Menschenrechten einhalten. Zum Wetter. Heute Freitag ist es mit mäßiger Brise recht sonnig. Die Temperaturen steigen auf maximal 15 Grad. Auch das Wochenende wird sonnig, bei Temperaturen von bis zu 19 Grad.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Der Kampfjet Gripen wurde abgeschossen. Gestern hat das Kinderparlament der Stadt Bern das Flugzeugprojekt des Schweizer Militärs abgelehnt. Jetzt hat auch noch das Volk das letzte Wort. Am Sonntag findet die Gripen-Abstimmung statt. Dabei geht es nicht nur um Sicherheitsfragen, sondern auch um wirtschaftliche Interessen und um sehr viel Geld. Zahlreiche Ungereimtheiten rund um die Kampfjet-Beschaffung, um die Beschaffung von 22 dieser schwedischen Gripen sind inzwischen ans Licht gekommen. Das weckt Erinnerungen an die Mirage-Affäre vor exakt 50 Jahren. Der geplante Kauf der 100 Mirage-Kampfjets aus Frankreich kam der Schweiz teuer zu stehen. Er kostete dem damaligen Verteidigungsminister das Amt. Das Parlament musste die Notbremse ziehen. Spannende Einblicke in die Mirage-Affäre gibt ein aktuelles E-Dossier der Forschungsstelle Diplomatische Dokumente der Schweiz. Dodis. Wilmar Rall hat sich die interessanten Dokumente angeschaut.
Der Abstimmung vom Sonntag um den Kauf der neuen Gripen-Kampfjets ging eine gehässige und an Polemik kaum zu überbietende Schlammschlacht voraus. Die BefürworterInnen bezichtigten die GegnerInnen, sie würden die Sicherheit der Schweiz aufs Spiel setzen. Die GegnerInnen ihrerseits kritisierten, die 3 oder doch eher 10 Milliarden Franken seien anderswo wohl besser investiert. Verteidigungsminister Ueli Maurer übte sich in Selbstverteidigung und der schwedische Botschafter in intransparentem Lobbying. Kein Wunder, denn beim Kauf neuer Kampfjets geht es nicht nur um Sicherheit, sondern auch um sehr viel Geld. Schon bei der Auswahl des Herstellers müssen sich Bundesrat und Parlament nicht nur militärische Überlegungen machen, sondern auch handelspolitische. Im aktuellen Fall setzte sich der schwedische Gripen gegen den französischen Rafale durch. Damals, vor 50 Jahren, als die Mirage-Affäre ihren Lauf nahm, war es umgekehrt. Damals machte Frankreich das Rennen gegen Schweden, wie Historiker Sascha Zahler ausführt, Direktor der Forschungsstelle Diplomatische Dokumente der Schweiz, Dodis.
In der Tat entscheidet sich das Militärdepartement für die Mirage 3, die von Dassault offeriert wurde. Es gab eine andere Offerte von einem schwedischen Hersteller, das war auch von Saab und das war der Draken. Und Schweden war in der EFTA, die Schweiz war Gründungsmitglied der EFTA und für die schweizerische Außenhandelspolitik war es natürlich etwas schwieriger, ein Konkurrenzprodukt aus einem Land, der eben nicht in der EFTA war. Max Petitpierre, der schweizerische Außenminister, sagt eigentlich in einer Quelle, die wir publiziert haben, und ich zitiere, von unserer Neutralitätspolitik aus gesehen wäre es besser gewesen, wenn man in Schweden hätte kaufen können als in Frankreich.
Trotz neutralitätspolitischen Bedenken hat sich der Bundesrat 1960 also für die französischen Mirage-Kampfjets entschieden. Mit Unlust und schlechtem Gewissen zwar, wie es der damalige Bundesrat Willi Spüler laut Dodis-Dokumenten formulierte, doch mit der klaren Absicht, Druck auf die französische Regierung auszuüben. Der Kampfjet-Deal sollte der Schweizer Regierung helfen, bilaterale Streitfragen mit Frankreich aus der Welt zu schaffen. Ausschlaggebend aber für den Kauf der Mirage-Kampfjets waren laut Sascha Zahler klar militärische Gründe.
Die Vorteile, die das Militärdepartement in der Mirage 3 von Dassault sah, lagen vor allem in den militärischen Fähigkeiten des Fliegers Die schweizerischen Militärs hatten bereits Vorstellungen, wie man diesen Flugzeug weiter helvetisieren konnte. Insbesondere war die Idee, dass der Mirage, der als Jäger konzipiert wurde, sich auch in einem Bomber hätte umbauen können.
Und genau das passierte dann auch. Die Mirage-Kampfjets wurden wegen zahlreicher Sonderwünsche des Schweizer Militärs auf- und umgerüstet, was zu massiven Mehrkosten und schließlich zur Mirage-Affäre führte. Vorgesehen waren für die Beschaffung der 100 Flugzeuge rund 870 Millionen Franken. Weil das aber nirgends hinreichte, beantragte der Bundesrat beim Parlament einen Zusatzkredit von über 570 Millionen Franken.
Der Bundesrat musste am Parlament einen Nachkredit anfragen, was das Parlament ablehnen wird. Das ist natürlich eine politisch sehr bedeutsame Entwicklung, weil es war quasi das erste Mal, dass eine grundlegende Entscheidung in sicherheitspolitischer Hinsicht vom Parlament derart in Frage gestellt wurde.
Über die Kosten für die neuen Kampfjets wird auch heute wieder gestritten. Bundesrat und Gripen-Befürworter sprechen von etwas über 3 Milliarden Franken, die Gripen-GegnerInnen von mindestens 10 Milliarden Franken. Wer recht hat, wird bei einem Ja am kommenden Sonntag die Zukunft weisen. Der Blick in die Vergangenheit kann hier nicht weiterhelfen, weil die Kostenfrage heute habe mit der damaligen wenig zu tun, betont Sascha Zahler.
Die heutige Debatte fokussiert auf die Beschaffungskosten und auf die Folgekosten. 1964 waren die ganzen Diskussionen nur auf die reinen Beschaffungskosten und die wurden dann um 576 Millionen überzogen.
Was dann zur Folge hatte, dass zum ersten Mal überhaupt in der Schweiz eine PUC eingesetzt wurde, eine parlamentarische Untersuchungskommission, und dass einige politische Verantwortungsträger ihre Sessel räumen mussten.
Ja, das führte zu der sehr ungewöhnlichen Situation, dass der Luftwaffenchef Etienne Primo entlassen wurde und dann der Generalstabschef Jakob Anderson zurücktrat. Und Bundesrat Paul Chaudet verzichtete dann 1966 auf eine weitere Kandidatur. Er verzichtete auf dem Amt des Bundesrates und trat zurück.
Soweit Sascha Zahler, Historiker bei der Forschungsstelle Diplomatische Dokumente der Schweiz, DODIS. Auf der Homepage dodis.ch gibt es das i-Dossier 50 Jahre Beginn der Mirage-Affäre mit allerhand diplomatischen Dokumenten aus erster Hand zur Affäre um die Kampfjet-Beschaffung.
95,6 Rabe Info.
Heute beginnt das Veranstaltungswochenende Anarchismus auch in der Schweiz, organisiert von der V, der Freien ArbeiterInnen-Union Bern. Wir vom Rabe Info haben das zum Anlass genommen, uns die ganze Woche über mit Anarchismus zu beschäftigen. Heute im letzten Teil unserer Serie gehen wir ins Feld und besuchen einen Berner Betrieb, wo Grundsätze des Anarchismus tagtäglich gelebt werden. Nein, wir besuchen nicht uns selber bei Radio Bern Rabe. Es gibt auch andere KMUs, die ohne Chef funktionieren. Zum Beispiel die Druckerei. Der Reitschule. Wilmaral hat sich in den real existierenden Anarchismus begeben.
Viele Menschen kennen das Kulturzentrum Reitschule vor allem von Partys und Konzerten als Ort, wo man über Mittag gut essen kann und abends in den Ausgang geht. Die Reitschule aber bietet mehr, wie der Slogan zur 5. Reitschulabstimmung so schön bemerkte. Versteckt ganz hinten links im Innenhof verbirgt sich die Druckerei. In Betrieb genommen wurde sie bei der Rückeroberung der Reitschule Ende der 80er Jahre, erzählt Dominik Imdorf vom Kollektiv.
Verschiedene Aktivistinnen haben bei der Wiederbesetzung der Reitschule die Absicht, mit einer Druckmaschine, mit einer alten Offset-Druckmaschine, die Utopien, die im Haus kultiviert und gelebt werden, einem breiteren Publikum zugänglich zu machen.
Mittlerweile bietet die Druckerei der Reitschule neben Offset auch Sieb- und Digitaldruck an, macht Grafik und Illustrationen. Sie drucken Flyer und Plakate, T-Shirts und Taschen, Broschüren, Bücher und Zeitschriften, darunter auch das Sprachrohr der Reitschule, das Megafon. Ihr Angebot unterscheidet sich kaum von anderen Druckereien. Was sie unterscheidet, ist ihre Organisation. Und genau diese Organisation mache das siebenköpfige Drucki-Kollektiv zu einem Biotop, sagt Dominik Imdorf.
Hier erlebe ich dieses gewünschte Biotop, wo jeder Einzelne, jede Einzelne sich so eingeben soll, wie sie auch kann und will. Und dass wir die kleinsten Detailentscheidungen wie die wichtigsten wegweisenden Entscheide einfach immer gemeinsam treffen. Das mag zwar aus einer marktökonomischen Perspektive langfristig vielleicht nicht so effizient sein, aber ich denke, wenn wir diese Entscheide, in welche Richtung wir gehen wollen, und wenn wir die gemeinsam treffen, können wir auch die Aufgaben, die weniger lustig sind, gemeinsam tragen und gemeinsam umsetzen.
Was das Kollektiv nicht wolle, seien Hierarchien und Zwang. Wichtig sei, dass alle Entscheide über Neuanschaffungen, Neuorientierungen und Organisationsstrukturen basisdemokratisch fallen und die Kollektivmitglieder selbstbestimmt und eigenverantwortlich handeln.
Dort sehe ich auch eine unglaubliche Flexibilität. Also wenn ich das Beispiel, wir haben eine Tochter und bald kommt die zweite dazu und das ganze Handeln mit Kita und Arbeiten, da habe ich einfach so viel Flexibilität und Rückhalt von meinen Leuten hier, das hätte ich nirgends sonst. Und genau dort manifestiert sich für mich eigentlich dieser Wunsch nach Herrschaftslosigkeit und größtmöglicher Mitbeteiligung.
In der Druckerei arbeitet niemand 100%. Viele haben Familie und sind noch in anderen Projekten und Arbeitsverhältnissen engagiert. In der Druckerei arbeiten sie, wenn es Arbeit gibt. Bezahlt wird im Stundenlohn. Spannenderweise setzt sich das Kollektiv dafür ein, dass nur gedruckt wird, was wirklich nötig ist.
Bei uns im Kollektiv geht es natürlich auch um die Reflexion, wie gehen wir mit unseren Ressourcen um und wie üben wir die Kritik daran. Wir verarbeiten Papier, sprich wir verarbeiten Holz, sprich wir verarbeiten Wälder. Und in Anbetracht, dass die Ressourcen immer knapper werden und Mensch in gewisser Hinsicht sehr rücksichtslos diese Rohstoffe ausbeutet, denke ich, ist auch ein bewusster Umgang damit angebracht, wenn wir wirklich für die nächsten Generationen Sorge tragen wollen.
Sieb- und Offset-Drucker Dominik Imdorf ist seit 8 Jahren Teil des Kollektivs. Vorher war er Lehrer, dorthin zurück will er nicht mehr. Wenn man sich einmal daran gewöhnt habe, bei allen Entscheidungen mitbestimmen zu können, sei es schwierig, sich wieder in hierarchische Betriebe zu integrieren.
Mit dem Porträt der Druckerei der Reitschule beenden wir unsere Anarchismus-Serie anlässlich des Veranstaltungswochenendes Anarchismus auch in der Schweiz. Es beginnt heute Abend. Alle Infos zu den Veranstaltungen, Diskussionen und Konzerten in den verschiedensten Lokalitäten in Bern gibt's im Internet auf der Homepage der V, der Freien ArbeiterInnenunion Bern, www.vbern.ch.
Rabe Info 95,6.
Es gibt eine angemessene Art, Bars, Supermärkte oder Cocktailpartys zu nutzen. Es gibt auch eine adäquate Form, Menschen zu begrüßen, abzustimmen oder Karaoke zu singen. Mit anderen Worten, unser Leben ist ein ständiger Prozess sozialer Prüfung, bei dem wir laufend beweisen müssen, dass wir mit der bestehenden Ordnung in Einklang sind. Was für Handlungsmöglichkeiten aber befinden sich jenseits dieser sozialen Konventionen? Diesen noch unerforschten sozialen Raum will die SOSA erkunden. So wie die NASA den Outer Space erforscht, erkundet die SOSA, also die Social Space Agency, den unerforschten Social Space, also den sozialen Raum. Dafür bildete sie während dem Theaterfestival Aua Wir Leben nicht Astronauten, sondern eben Sozionauten aus. Karin Bachmann hat dem Space Camp einen Besuch abgestattet.
Wie bewegst du dich gerade? Gehst du mit den Händen in den Taschen? Schlendere mal. Renne. Wie verändert sich dabei deine Wahrnehmung der Umgebung? Fügst du dich, ohne zu überlegen, dem vorgegebenen Pfad durch die Stadt? Oder findest du auf einmal neue Wege und Dinge, die du noch nicht gesehen hast?
Ungefähr so lautete eine der ersten Aufgaben der Sozionautenausbildung. Sozionauten und Sozionautinnen sollen sich während der Ausbildung Techniken aneignen, den sozialen Raum anders wahrzunehmen. Die Social Space Agency gibt dafür Inputs. Sie ist aber nicht hierarchisch aufgebaut. Mitmachen bei diesem Forschungsexperiment können alle, die wollen, so Micha Küchler, Mitglied der Social Space Agency.
Das Ziel der Social Space Agency ist, den Social Outer Space, also quasi den sozialen Außenraum, zu erforschen und zu begehen, weil wir tagtäglich eigentlich in ziemlich festgefahrenen Spuren gehen, den Konventionen, die unser Leben prägen, und wir wollen dort wie die Möglichkeit entwickeln, rauszugehen. Aber das ist nicht wirklich einfach, neue Sachen zu entdecken, neue Verhaltensweisen, unkonventionelles Handeln. Und deshalb bieten wir die Ausbildung zum Sozionauten an, dass man dort wie einen systematischen Zugang dazu kriegt, wie Konventionen funktionieren und wie man auch Fähigkeiten entwickelt, damit rumzuspielen und neue Wege zu entwickeln.
Sozionauten experimentieren also mit neuen sozialen Formen. Jeder soziale Raum besteht aus ungeschriebenen Verhaltensregeln, die die meisten Personen unreflektiert einhalten. Eine Bushaltestelle ist nicht für Yogastunden gedacht, Unbekannte begrüßt man nicht mit einem Klaps auf den Kopf und in einem Kaufhaus sucht man eigentlich nur nach Waren. Und gerade dort wollte die Social Space Agency die Grenzen der vorgeschriebenen Pfade verlassen. Die Sozionauten versuchten am Beispiel vom Warenhaus Löb herauszufinden, was geschieht, wenn man einen Raum einfach mal uminterpretiert. Micha Küchler.
Also zum Beispiel meine Gruppe ist dort rein und hat sich ihr Bewusstsein dafür, was der Löb an und für sich ist, gelöscht und hat den Löb interpretiert als ein Schrein, ein Tempel, eine Gesellschaft, die man nicht wirklich kennt. Und dann hat man sich eine Stunde in diesem Löb bewegt und es war unglaublich, was wir an allen religiöser Symbolik und religiösen Handlungsweisen entdeckt haben und auch in der Interaktion mit den Leuten plötzlich eine Parallelwelt entwickelt haben dort.
Den sozialen Raum erforschen die Sozionauten natürlich nicht nur physisch. Interaktionen zwischen Menschen stehen im Mittelpunkt. Wie wir uns in bestimmten Situationen verhalten, wird meist auch durch die angewandte Sprache definiert. Deshalb entwickelt die Social Space Agency neue Begriffe, um Situationen anders zu gestalten, so die Sozionautin Miko Huko.
Ein Beispiel dafür ist das Verb «ploffen», das in der Begrüßung verwendet werden kann. Anstatt zu fragen, wie geht es dir, kann man fragen, was ploft so? Und dann geht es auch darum, das Wort experimentell anzuwenden und schauen, wie reagieren die Leute darauf, wenn ich diese eigentlich eingerastete Idee des nach dem Befinden fragen ändere und ob die Leute dann überhaupt fragen, was dieses Wort bedeutet.
Die Mission der Sozionauten ist, an einer Stadt zu arbeiten, die unkonventioneller und kreativer ist. Die Social Space Agency will aber nicht einfach als ein Kunstprojekt verstanden werden. Ihr Anliegen, die sozialen Konventionen zu hinterfragen, sei gleichermaßen von wissenschaftlichem und politischem Interesse, so Micha Küchler, Mitglied der Social Space Agency.
Dieses sich nicht einfach im Kunstbereich verorten zu lassen, ist noch wichtig, weil die Kunst, so dieses Konstrukt von Kunst, ist ein gutes Mittel, um eigentlich unkonventionelles Verhalten wieder in eine Konvention reinzuhauen. So, ich verstehe nicht, was er macht, das ist Kunst. Das ist eine Performance. Aber eigentlich ist unser gesamtes Leben extrem stark geprägt von einer unzähligen Anzahl von Konventionen und wir nehmen die eigentlich nur auf. Und unser Zugang ist, dass man das als ein kreatives Feld wahrnimmt, dass eigentlich jeder Mensch ein Bewusstsein entwickeln kann, hey, das ist ein Feld, in dem ich spielen kann und in dem ich mir individuelle Handlungsweisen entwickeln kann. Und das muss deshalb nicht Kunst sein, sondern das kann extrem politisch werden oder das kann auch einfach individuell eine Veränderung der Wahrnehmung sein, es kann spielerisch sein und so plötzlich jenseits dieser vorgetrampelten Pfade eine unendliche Anzahl von Handlungsmöglichkeiten zu entwickeln, die einen auch individuell und kollektiv befreien. Und das einfach in dem Kunstkontext zu verorten, ist nicht das, was wir wollen, sondern es schwächt eigentlich diesen Ansatz.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Info vom Freitag, dem 16. Mai auf Radio Bern. Das nächste aktuelle Rabe-Info gibt es dann nach dem Wochenende am Montag wieder, wie immer um 11. Dann sprechen wir unter anderem mit der neuen Leiterin des Berner Proggers über ihre Visionen für den Berner Kunst- und Kulturbetrieb. Beigetragen zu dieser Sendung haben Wilma Rall, Karin Bachmann und Annik Wangler. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spahr. Ich wünsche euch ein schönes Abstimmungswochenende. Auf Wiederhören.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.